Willkommen auf Bayern 2. Und gleich am Anfang ein Hinweis in eigener Sache. 1:1 der Talk ist live auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg zu sehen. Und zwar am 16. Oktober um 20 Uhr im BR-Studio. Caro Matzko empfängt dort Karl Theodor zu Guttenberg und Sie können dabei sein. Alle Infos und Tickets gibt's unter podcastfestival.de. Vor 10 Jahren, im Mai 2014, hat Stefanie Heinzeller mit Edgar Feuchtwanger gesprochen für 1:1 der Talk. Anlässlich seines 100. Geburtstags senden wir das Gespräch mit ihm nochmal. In seinem Buch »Als Hitler unser Nachbar war« verarbeitet Edgar Feuchtwanger seine Erinnerungen an die Zeit des Dritten Reiches. Als er 5 Jahre alt ist, bekommen er und seine Familie am Münchner Prinzregentenplatz einen neuen Nachbarn, Adolf Hitler. Ob es einen speziellen Gruß unter Nachbarn gab, das wollte Stefanie Heinzeller zu Beginn des Gesprächs wissen.
Also Gruß gab's nicht. Ich habe ihn einmal gesehen, direkt wie er vor mir stand, denn ich wurde gerade spazieren geführt von meinem Kindermädchen an seiner Haustür vorbei und da kam er zufällig raus, um in sein Auto zu steigen. Da war, glaube ich, gerade Reichskanzler geworden, kurze Zeit vorher. Und wir standen einander fast im Weg, aber er hat mich ganz nett angeschaut. Ich war ja ein kleiner Bub, warum auch nicht. Und es waren natürlich ein paar Leute auf der Straße, die schrien gleich Heil Hitler. Aber er hat nur seinen Hut so ein bisschen gehoben und ist ins Auto dann gestiegen. Ja.
Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
Edgar Feuchtwanger. Eine jüdische Kindheit in Hitlers Nachbarschaft.
Herzlich willkommen, Herr Feuchtwanger. Schön, dass Sie bei uns sind. Soeben ist Ihr neues Buch erschienen, Als Hitler unser Nachbar war, Erinnerungen an meine Kindheit im Nationalsozialismus. Wo haben Sie mit Ihren Eltern, Ihr Vater ist ja der Bruder von Leon Feuchtwanger, der, glaube ich, eben auch heute noch ein Begriff ist. Wo haben Sie mit Ihren Eltern in München gelebt?
Wir wohnten in der Grillparzer Straße, also Grillparzer Straße 38 war unsere Nummer. Und Hitler wohnte im Eckhaus Grillparzer Straße, Prinzregentenplatz. Und seine Adresse war Prinzregentenplatz 16. Und wir beide wohnten im 2. Stock.
Das heißt, Sie konnten wirklich rüberschauen?
Ja, man konnte rüberschauen, ja, ja.
Sie sind jetzt gerade nach Deutschland gekommen und haben auch, dort ist ja inzwischen das Polizeipräsidium in diesem Gebäude, in dem Hitler damals auch gewohnt hat. Haben Sie sich das mal angeschaut?
Also ich habe es nie gesehen innen. Das konnte man ja dann nicht mehr, unmöglich gewesen. Aber heute habe ich es gesehen zum ersten Mal. Alles, was da war und wie es früher war. Und es wurde mir erklärt von jemandem, der sich da gut auskannte, ein höherer Polizist, der drin wohnt oder drin arbeitet. Und das war alles sehr interessant, aber ich glaube, es auch war für ihn ganz interessant, denn es gibt ja nicht mehr so viele Leute, die das miterlebt haben.
Sie waren ein kleiner Bub, Sie sind heute fast 90, Sie feiern in diesem Jahr noch Ihren 90. Geburtstag. Was hat das für Gefühle bei Ihnen ausgelöst, in diese Wohnung zu gehen? Nochmal zu sehen, wo dieser Mann, der für so viel Leid und Unglück in Europa verantwortlich war, gelebt hat?
Also es hat mich nicht so berührt, dass ich da irgendwie Angst gehabt hätte. Eigentlich mein einziges Gefühl, und das hatte ich nur oberflächlich, also ich bin noch da und er ist nicht mehr da. Und wenn er wüsste, dass ich in sein Badezimmer schaue, würde er sich im Grab rumdrehen.
Sie haben das ja von der gegenüberliegenden Seite von der Wohnung Ihrer Eltern beobachten können. Ihr Vater war ein bekannter Mann in München, Verlagsleiter. Leon Feuchtwanger war sein Bruder. Der kam auch zu Besuch, ich glaube nicht sehr oft, aber ab und an haben sich die Geschwister getroffen. Sie waren ein kleiner Junge damals. Wenn Sie diese Gespräche, die ja sicher immer auch sehr politisch waren, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, und die sich natürlich auch um die Frage Hitler, was will dieser Mann, was wird er anrichten, müssen wir vor ihm fliehen oder nicht, getroffen gedreht haben. Wenn Sie das gehört haben als kleiner Bub, was hat Sie da für ein Gefühl beschlichen? Was haben Sie sich für Gedanken gemacht?
Also mich hat es interessiert. Ich war 7, 8 Jahre alt. Ich wusste vieles nicht, was heute jeder junge Bub oder Mädchen dem Alter schon weiß, aber über Politik wusste ich was, denn da wurde immerzu drüber gesprochen und es hat mich auch interessiert, soweit ich es natürlich wissen konnte und verstehen konnte als kleines Kind. Aber so furchtbar gut hat es ja niemand verstanden.
Was hat das damals, was haben Sie sich für Gedanken gemacht als Kind? Sie haben ja in diesem Buch, als Hitler unser Nachbar war, auch versucht, wieder Dialoge zu rekonstruieren, Abendgesellschaften, bei denen über Politik gesprochen war, wiederherzustellen. Wenn Sie sich so an das Grundgefühl als Kind erinnern, hatten Sie da Angst vor dem, was da vielleicht kommen mag?
Also Angst, muss ich sagen, hatte ich eigentlich nicht, denn man konnte sich ja gar nicht vorstellen, wie das überhaupt sich entwickeln würde und das konnten ja selbst Erwachsene nicht und ich als Kind mal sicher nicht, aber ich wusste, das ist wichtig, dass da ist was los, da kann was kommen und das ist bedeutend, dass der hier lebt. Und man hat es ja auch damit erlebt, da immer waren Aufmärsche, 1932 war ein Jahr, wie immer auf der Straße marschiert wurde von der SA und dann vom Reichsbanner, das hat man alles gesehen. Und die haben natürlich, der Reichsbanner hat seine Fäuste geballt gegen die hitlerische Wohnung und die SA haben sie gegrüßt und das haben wir alles gesehen. Nicht wahr? Mhm. Also wusste ich schon ungefähr, um was es sich handelt.
Mhm. Wie schwer oder wie leicht ist es Ihnen gefallen, diese Zeit, diese ganzen Dialoge, all das, was damals passiert ist, wieder aufleben zu lassen? Sie haben dieses Buch zusammen mit jemandem geschrieben, der auch eine teilweise fiktive Geschichte daraus gemacht hat, aber trotzdem muss es ja eine Grundlage geben. Wie nah ist Ihnen diese Zeit noch?
Also sie ist mir schon noch ziemlich nah, deswegen ja auch, weil ich ja dann als Historiker darüber lehren musste und auch schreiben muss, geschrieben habe. Nicht wahr? Also wusste ich schon ziemlich viel darüber und was man dann später wusste darüber.
1939 ist es zuerst Ihnen gelungen, nach England zu kommen. Das haben Ihre Eltern organisiert. Ihre Eltern sind dann wenig später auch nachgekommen. Würden Sie sagen, damals waren Sie dann 14, dass Sie vorher trotz all dieser Bedrängnisse und auch dieses immer ja schwieriger werdenden Lebens für die jüdischen Mitbürger in Deutschland, dass Sie eine glückliche, eine behütete Kindheit hatten? Weil wenn man das in Ihrem Buch liest, die vielen Ausflüge an den Starnberg, See, zum Onkel nach Neuschwanstein, übrigens in eine Riemerschmidt-Villa.
Ja.
Würden Sie sagen, das war eine trotzdem behütete, glückliche Kindheit?
Doch, also ich war schon als einziges Kind einer Mutter, die eigentlich ziemlich spät geheiratet hat und dann eben mich hatte, war ich schon sozusagen ein Kleinod.
Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt? Auch den aufkommenden Antisemitismus, dem Sie als jüdischer kleiner Bub ja vermutlich auch ausgesetzt waren.
Also ich war in der Schule, in der Gebele-Schule, bin da meistens zu Fuß hingegangen, bin ja da durchgegangen, vorbei an der Villa von Heinrich Hoffmann, dem Fotografen von Hitler, bei dem Eva Braun gearbeitet hat, von der wusste man natürlich nichts, nur dass sie also dort gearbeitet hat. Und ein Schulfreund von mir, die Eltern hatten die Villa nebenan, da konnte man manchmal durch den Zaun Hitler im Liegestuhl, also wir waren mittendrin in dieser ganzen Sache. Und dann war ich natürlich in der Schule und ich hatte eine Lehrerin, sie hieß Fräulein Weikel und die hat ganz gleich am Anfang uns das ganze Nazi-Zeug diktiert, also ich habe liebevoll am 1. Mai 1933 mit Bleistift gemalt, Hammer mit dem Hakenkreuz drüber. Und dann habe ich reingeklebt Bilder von Hitler und habe sie mit Hakenkreuzen geschmückt. Das habe ich alles getan, ja.
Haben Sie diese Hefte noch?
Ja, ja, ja. Die sind ja oft gezeigt worden. Ich werde sie auch hier wieder zeigen, ja, ja, ja.
Wir reden gleich noch ausführlich über diese Kindheitsjahre in München, bis Sie dann 1939 nach England auswandern mussten. Ja, nehmen Sie uns mal mit in Ihre Wohnung gegenüber von Hitlers Wohnung hier in München. Wie müssen wir uns die vorstellen? Was hat uns erwartet, wenn Sie die Tür aufgemacht haben?
Also da waren furchtbar viel Möbel drin, für heutige Begriffe, schwere Möbel. Und mein Vater hatte das Hauptzimmer, wo man Gäste empfangen hat, wo auch der Flügel stand, war auch das Arbeitszimmer meines Vaters und er hat viel Zeit drin verbracht und man wollte ihn nicht stören, er war an seinem Schreibtisch gesessen und hat alles, was er eben gemacht hat, machen musste.
Er war Verlagsleiter, er hat Kontakt gehabt zu ganz, ganz vielen bekannten Menschen. Wer ging ein und aus im Hause Feuchtwanger in den 20er, 30er Jahren?
Ich kann mich nur erinnern an Leute wie Michels, der ist, glaube ich, nicht mehr so bekannt. Ich kann mich erinnern an Buber. Ich kann mich natürlich auch besonders erinnern an Karl Schmidt. Und ja, das sind so ein paar Namen, die mir ins Gedächtnis kommen und die kamen. Ich habe sie ja nicht immer gesehen. Manchmal hat man gesagt, du darfst kurz reinkommen und handschütteln und dann musst du wieder raus. Und so war es zum Beispiel mit Karl Schmitz, kann ich mich sehr deutlich erinnern. Ja.
Wie oft kam der berühmte Schriftsteller Leon Feuchtwanger, der Bruder Ihres Vaters?
Also an den erinnere ich mich zu der Zeit kaum. Also meine Mutter hat mir erzählt, er kam mal, wie ich kaum 3 Jahre alt war. Und sie hat zu ihm gesagt, willst du nicht deinen Neffen sehen, der ist sehr nett. Und da hat Leon in seiner ironischen Weise gesagt, ja, für solche Gelegenheiten habe ich immer ein paar passende Wörter auf Lager.
Er hatte ja selbst keine Kinder.
Ja.
Haben Sie ihn später mal in den USA besucht oder gab es da noch Kontakte?
Nein, ich habe ihn
da
nie mehr gesehen. Also ich war immer dann in Kontakt nach dem Krieg mit ihm brieflich. Und ich war ja, was ganz schmeichelhaft für mich ist, ich war der Ersatzerbe, wenn seine Frau vor ihm gestorben wäre. Also wir hatten guten Kontakt brieflich, aber gesehen habe ich ihn nie mehr.
Und seine Frau hat ihn ja weit überlebt.
Und die habe ich gesehen, ja, aber nicht ihn.
Ihr Buch beginnt mit Musik, nämlich Ihre Mutter sitzt an diesem Flügel, den Sie gerade beschrieben haben. Wie prägend war das für Ihre Kindheit, die Musik,
also,
vielen Büchern?
Meine Mutter hat mich, also mein Vater hat nicht besonders viel mit Musik gemacht, also war vielleicht gar nicht sehr musikalisch, aber meine Mutter sehr und hat sehr darauf geschaut, dass ich schon früh das Klavier lernte und hat mir Sachen vorgespielt oder am Grammophon und so weiter. Und dadurch ist Musik sehr wichtig für mich, immer noch.
Wie wichtig war denn überhaupt jüdisch sein in Ihrer Familie? Die Feuchtwangers galten ja eigentlich als sehr mit wenig Bezug noch zum Judentum. Zumindest Leon Feuchtwanger war dafür ja auch.
Also es war so, ich möchte sagen, bis zur Nazizeit war nicht sehr viel. Also ich hatte immer Kindermädchen und das waren meistens gute katholische Mädchen aus dem bayerischen Oberland und da haben wir Weihnachtsbäume gehabt und so und das Jüdische war ziemlich im Hintergrund und die Familie meiner Mutter war ja sowieso sehr assimilierte Juden und so weiter. Aber bei meinem Vater war es ganz anders, denn der kam ja aus einem orthodoxen jüdischen Haus, von dem er sich allerdings abgekehrt
hat. Das meinte ich, ja.
Ja, denn seine erste Frau war ja katholisch und die Nachkommen, die noch da sind, die sind Schweizer und sind, als Schweizer sind sie meistens Reform, aber sind nicht jüdisch. Nicht wahr? Mhm. Aber dann so besonders nach 35, nach den Nürnberger Gesetzen, wo man dann keine nicht-jüdische oder arische Mädchen mehr im Haus haben durfte, da hat sich das dann schon sehr geändert und ich wurde viel bewusster vom Judentum und habe dann auch meine Bar Mitzwe gemacht 1937 in der Hauptsynagoge in München mit Dr. Berwald, der damals der Rabbiner war, glaube ich, auch ein sehr bekannter Mann. Da hat sich also eigentlich das Judentum kam durch den Nationalsozialismus.
Ja, ja. Ungefähr. Wie haben Sie das als Kind empfunden? War das etwas, was Sie interessiert hat, was Sie berührt hat?
Doch, das hat mich schon interessiert, ja. Und also ich möchte nicht sagen, dass ich ein sehr gläubiger in irgendeiner Richtung war, aber es hat mich schon interessiert. Ja.
Als dann das immer enger wurde, Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch sehr gut, wie Sie das als Kind erlebt haben, dass Sie einen Freund hatten, mit dem Sie immer gespielt haben und eines Tages durften Sie nicht mehr kommen, weil Sie Jude waren. Was hat das mit Ihnen als Kind gemacht? Das muss für eine Kinderseele ja ein eigentlich sehr erschreckendes Erlebnis sein.
Es hat mich nicht so furchtbar berührt, aber in gewisser Beziehung war ich immer ganz froh. Ich musste nicht ins Jungvolk oder die Hitlerjugend und alle diese Übungen, die sie machen. Gott sei Dank muss ich da nicht hingehen. Das war für mich eher ein Positivum, aber natürlich in der Schule ging es immer weiter. Ich war dann im Maximiliansgymnasium und es wurde immer der Geburtstag von Hitler, der Reichskunst, der Tag der deutschen Kunst, der Reichshandwerkstag, das wurde alle gefeiert und wir standen immer in der Turnhalle und mussten die zwei Nationalhymnen hören, Deutschlandlied, das Horst-Wessel-Lied, bis einem der Arm müde wurde, den man dann leise auf den Buben vor sich runtergelassen hat. Und also ich habe es miterlebt. Ich war dabei und nicht dabei.
Ja. Ein merkwürdiges Zwischending. 1938 ist Ihr Vater ja dann auch abgeholt worden und nach Dachau gebracht worden. Das, glaube ich, war ein sehr einschneidendes Erlebnis für die ganze Familie, von dem Sie uns gleich mehr erzählen werden, bevor es dann ja auch nach England geht. 1939 konnten Sie dann Gott sei Dank nach England gehen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
Edgar Feuchtwanger, Historiker und Neffe von Leon Feuchtwanger.
Und an diesem Wochenende feiert er seinen 100. Geburtstag. Vor 10 Jahren, im Mai 2014, war er bei Stefanie Heinzeller zu Gast. Historiker ist Edgar Feuchtwanger in England geworden. Dorthin konnte seine Familie 1939 fliehen. Kurz zuvor, 1938, wurde sein Vater nach Dachau gebracht. Stefanie Heinzeller wollte von ihm wissen, wie er dieses einschneidende Ereignis als damals 14-Jähriger erlebt hat.
Doch, das war das Einschneidendste überhaupt, denn plötzlich wurde, also man hatte schon Angst, das war ja, man wusste, da war die Erschießung vom Rat, und dass da irgendwas passiert, wusste man schon. Und das war ja der Zeitpunkt, wo also Hitler schon triumphal war, nicht wahr? Er hat sich nicht mehr gekümmert, über was man von darüber außen denkt, nicht wahr? Also in meinem Vortrag in England, was sagt man dann immer? Chamberlain took his weekends in the country and Hitler takes the country at the weekend. Mm-hmm. Und das war dann so. Und da wusste man, es passiert was und dann ist es passiert. Ist also mein Vater abgeholt worden.
Waren Sie da dabei? Waren Sie das da in der Wohnung?
Ich war in der Wohnung, ja. Kamen die Tür gepocht, und Gestapo und man wusste natürlich nicht, so kommt er je wieder zurück. Und
konnten Sie sich noch verabschieden von ihm? Wie
kaum,
war das?
Ich kann mich gar nicht erinnern, dass man, also er kam weg. Und dann
Dann saßen Sie da mit Ihrer Mutter in der Wohnung?
Und dann kamen gleich weitere und haben seine Bibliothek, man sagte, sichergestellt, also gestohlen. Und kamen mit großen Kisten fertig an und Transportwagen und haben die Bücher rausgenommen. Hatte ja eine schöne Bibliothek. Und
er war ja Verlagsleiter hier in München.
Und war auch so ein bisschen gerade ein Sammler von Büchern. Und das wurde dann alles weggenommen. Und man war also schon sehr, sehr bedrängt. Also bedrängt ist gar nicht das Wort.
Wie hat Ihre Mutter das ausgehalten?
Also meine Mutter war in vieler Beziehung sehr tapfer. Ich kann mich erinnern, sie hat zu irgendeinem Beamten gesagt, dass sie die Bücher oder irgendwas weggenommen haben. Müssen Sie das auch sicherstellen?
Mhm. Ja. Mhm. Aber als die Leute weg waren, Herr Feuchtwanger, wie haben Sie mit Ihrer Mutter, worüber haben Sie geredet? Wie war Ihre Gemütsverfassung?
Wir waren also enorm bedrückt. Und das Einzige war, dass ja mein Onkel Fritz, der nicht weit weg von uns wohnte, wohnte immer so selber, der unbedeutendste, der Bruder Feuchtwanger. Aber er war halt, und der ist ja auch weggenommen worden. Und also haben wir da miteinander besprochen und mit Telefon konnte man ja kaum benutzen, hat man sogar ein Tuch draufgelegt, wenn man geredet hat. Und also es war sehr, man war furchtbar bedrückt, also man hat das Gefühl, man ist verfolgt, nicht wahr? Wie es ja vielen Leuten passiert ist. Man war nicht direkt, also dass Gewalt angewendet worden wäre gegen uns, aber ich konnte nicht mehr in die Schule gehen und so weiter.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie erfahren haben, wo Ihr Vater ist oder überhaupt etwas über seinen Zustand in Erfahrung bringen konnten?
Also wir wussten darüber kaum was. Wir wussten, dass er in Dachau war. Das wussten wir schon. Wir hatten natürlich Angst. Erstens, kann er es überhaupt überleben gesundheitlich? Denn er war nicht so ein gesunder Mensch. Er hatte ja vorher eine schwere Magenoperation. Und dann kam natürlich hinzu, dass wenn sie rausfinden, dass er der Bruder von Leon Feucht, dass sie zwei Brüder von Leon Feucht in der Hand haben, werden sie sofort umgebracht worden, sicher, aber das wusste man. Aber glücklicherweise, so gut organisiert waren sie ja nicht. Das haben sie nie herausgefunden.
Und Gott sei Dank stand Ihr Vater dann eines Tages wieder vor der Tür. Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern? Waren Sie da zu Hause?
Ja, er war in sehr schlechter Verfassung, musste sofort ins Bett, war voll von Frostbeulen und hat gesagt, ja, wenn ich umgefallen wäre, wäre ich hin gewesen. Und, und dann allmählich hat er sich natürlich etwas erholt. Und dann hat man so eilig als möglich betrieben, wie kommt man raus?
Hatten sich Ihre Eltern das vorher nicht auch schon überlegt? Ich meine, Leon Feuchtwanger war ja auch, er war ja damals auf Lesereise, als Hitler an die Macht kam und ist ja nie wieder zurückgekehrt nach Deutschland und ist dann über Frankreich auch in die USA gekommen. Hatten Sie da nicht schon Überlegungen, ihm zu folgen?
Also,
oder?
Mein Vater hatte ja schon zwei Schwestern, die schon in den 20er Jahren nach Palästina gingen, in verschiedenen Umständen. Also hieß damals Palästina, nicht wahr? Denn also Frauen, Töchter, die in diesem sehr strikten orthodoxen Familie war ja für Frauen sehr wenig übrig. Und der Zionismus war für die sicher irgendwie ein Escape Route.
Ein Entkommen.
Entkommen aus dem. Sind sie also, und dann hat mein Vater sie besucht in Palästina 1935, hat also schon dran gedacht. Aber für ihn war es ja komischerweise so, wie er dann ins Jüdische getrieben wurde, was er ja schon teilweise vor 1933 gepflegt hat. Er hat ja dann die Bayerische Israelitische Gemeindezeitung herausgegeben und daraus ein ganz bedeutendes Blatt gemacht. Und für ihn war dann plötzlich diese ganze jüdische
Community,
also
Gemeinschaft
und wo er arbeiten konnte, sehr befriedigend, denn als Verleger war er im Hintergrund, jetzt war er plötzlich im Vordergrund. Ich kann mich erinnern, sonst so 35, war er 50 Jahre alt, ist er sehr gefeiert worden in der jüdischen Presse, sein Bild, und er ist über ganz Deutschland gereist, hat Vorlesungen gemacht. Mhm. Und das hat er halt gemeint, das geht irgendwie so weiter.
Mhm, und ihm passiert nichts. Wie kam es dann, dass Sie die Möglichkeit bekommen haben, nach England zu gehen?
Es kam dadurch, dass man irgendwie herausgebracht hatte, wenn man 1.000 Pfund hinterlegen konnte bei der englischen
Treasury. Was sehr viel Geld war.
Was 20.000, 30.000 Pfund war, dann konnte man ein Familienvisum nach England bekommen. Und wir hatten glücklicherweise Verwandte, die 1.000 Pfund zusammengebracht haben, darunter auch natürlich mein Onkel Leon und der Bruder meiner Mutter, dem das Riemerschmidt-Haus gehörte. Und da hatten wir halt dann das Visum nach England.
Wann ging es für Sie? Sie sind ja als Erster gereist, ohne die Eltern.
Ich kann es Ihnen genau, am 14. Februar 1939 bin ich weggefahren von München, vom Hauptbahnhof hier. Mein Vater hat mich begleitet. Also es war kein Kindertransport, aber es war ähnlich. Meine Mutter war am Bahnhof. Wenn sie Angst gehabt hat, hat sie es nicht gezeigt. Und für mich war es ein Abenteuer.
Sie waren 14?
Ich war 14 und mein Vater ist mitgefahren bis an die holländische Grenze, woraus sie sehen, wie behütet ich war, dass er das getan hat. Und dort sind dann SS-Männer in den Zug gekommen, haben die Pässe angeschaut, haben zu meinem Vater gesagt, warum wandert sie nicht aus? Und sagte mein Vater, ich bereite es vor. Er ist dann zurück nach München und ich bin über die holländische Grenze gefahren. Und ich fühlte dann so ungefähr das, was Ronald Reagan später sagt, I've left an evil empire. Also ich war froh, daraus zu sein.
Befreit, ein befreites Gefühl.
Ja.
Wie sind Sie in England aufgenommen worden?
Naja, man muss immer bedenken, ich war nicht einfach ein Flüchtlingskind, sondern ich war schon damals der Neffe von Leon Feuchtwanger, der in England damals sehr berühmt war. Eigentlich ist er dort zuerst berühmt geworden und es ist ja so, es ist wie Menschen sind, sobald sowas ist, dann ist die Attitüde ganz anders.
Sind Sie da in eine Familie gekommen oder wo haben Sie dann gelebt?
Es war schon, es war die Familie des Arztes in St. Mawes in Cornwall. Das ist ein sehr eleganter Yachting-Ort und besonders die Frau, die hat sich fast mehr für mich interessiert als für ihre eigenen Kinder.
Die Ärmsten.
Und hat sehr auf mich gesehen und mir alles beigebracht und erklärt.
Das heißt, Sie haben sich auch schnell in die englische Sprache eingefunden, in den Schulalltag
Grad
dort.
Kann man ja mit 14 Grad noch machen, dass man die Sprache wechselt. Ja. Mhm. Und ich kam dann ja im Herbst gleich nach Winchester und das ist ja viel englischere Schule, kann man sich nicht vorstellen.
Ja, eine der besten Schulen, die es in England wohl gibt,
die
oder?
Die älteste Public School aus dem 14. Jahrhundert. Das war also, ja.
Wie sehr haben Sie in dieser Zeit gezittert, dass es Ihre Eltern schaffen? 39 war ja ein Jahr, wo das durchaus ja schon sehr, sehr gefährlich war für viele Juden. Ihr Vater war ja auch zuvor schon nach Dachau gekommen. Wie sehr hatten Sie Angst um Ihre Eltern?
Das ist mir nicht so sehr in den Kopf gekommen, denn es war ja schon in Vorbereitung. Dass sie kommen, war wahrscheinlich. Ist alles schon vorbereitet worden. Und sie sind dann ja auch 2,5 Monate später gekommen. Ja.
Also vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
Ja, sie sind im Mai gekommen. Ja.
Wie war das wieder, als Familie zusammen zu sein? Wie schnell haben sie sich aneinander wieder gewöhnt?
Man hat sich dann entschieden, ich soll in Cornwall bleiben. Ich war dann noch bei 2 anderen Familien, mit denen ich auch sehr eng dann immer befreundet war. Und das ist besser für mich, als wieder zurück zu meinen Eltern gehen. Und dann kam ich ja im Herbst gleich nach Winchester.
Wie schwer war es für Ihren Vater, und ihre Mutter, sich in England zurechtzufinden, auch wieder eine neue Existenz aufzubauen. Ihre Eltern
also
mussten ja auch
dort. Also für meinen Vater war es sehr schwierig. Es ist eigentlich nie viel draus geworden. Und er hat sich sicher nach dem Krieg so damit mit dem Gedanken getragen, wieder nach Deutschland zu gehen. Meine Mutter wollte es nicht. Mhm. Aber er ist ja dann gestorben im Juli 1947 schon. Mhm. Und er war ja einmal zurück in Deutschland mit der amerikanischen Armee, um die Archive, besonders des Luftfahrtministeriums. Und diese Korrespondenz kann man ja lesen, die ist gedruckt. Die Korrespondenz mit seinem Bruder, denn sein Bruder Leon hat dann gesagt, schreib mir doch genau, was da ist. Und da hat er ihm lange Briefe geschrieben, seinem Bruder Leon nach Kalifornien. Und daraus kann man sehen, wie er Deutschland, also April 1945 gesehen hat.
Wie bedrückend war das für Ihren Vater, auch nach und nach zu erfahren, was alles passiert ist in der Nazi-Zeit, welche Verbrechen die Nationalsozialisten begangen haben?
Also ich glaube, so genau wusste man das noch damals nicht. Also wie weit diese ganze, das was so im Vordergrund jetzt steht, nicht wahr, ist doch eigentlich der Holocaust, nicht wahr? Also dass 6 Millionen getötet wurden. Und das war nicht so hundertprozentig klar an diesem Zeitpunkt. Man wusste nur dann, dass meine Tante Bella tot war. Ja, das wusste man, die ich sehr gern habe, mit der ich mal in Berlin war 1937.
Die war in Tschechien?
Sie war in Prag mit ihrem Bruder und sie hat eine Scheinheirat gemacht mit einem Tschechen und hieß dann Traub Katzowa und konnte natürlich frei hin und her reisen zwischen. Und es hatte falsche Sicherheit gegeben.
Sie haben dann Geschichte studiert in England. War das für Sie immer klar, dass Sie sich zu diesem Fach hingezogen fühlen? Sie kamen ja aus einer Bücherfamilie, aus einer intellektuellen
mein
Familie.
Mein Vater war eigentlich Historiker. Man sagt, er war ein Polyhistor. Und das hat er mir schon eingegeben. Das ist was für dich.
Womit haben Sie sich da in Ihrer Studentenzeit am meisten beschäftigt? War das dann schon auch dieser Krieg, die Folgen des Krieges? Oder
Nein,
haben Sie einen ganz
nicht,
anderen Schwerpunkt
ganz,
gelegt?
Ich habe dann eigentlich sehr viel englische Geschichte, vor allem auch mittelalterliche. Denn wir hatten einen sehr guten Lehrer, Tom David Knowles, mit dem habe ich ein Special Subject gemacht in Cambridge. Die English Franciscans war mein Thema, also ganz anderes Gebiet gemacht. Mhm. Und dann, wie ich dann selber, also Universitätslehrer und so weiter wurde und du musst jetzt ein Doktorat machen, da konnte ich nur ein englisches Thema wählen. Denn wie konnte man 1949, 50 überhaupt nach außen gehen, das wäre viel zu schwierig gewesen. Und da habe ich ja dann mein erstes Buch war über die Gründung des Conservative Central Office und das ist still das Standard Book. Es ist ein unassuming Buch, nichts Ideologisches, sondern
immer noch das Standardwerk zu diesem
für
Thema.
Für dieses kleine Gebiet, und ist dann ja von der Clarendon Press, also von dem prominentesten Teil der Oxford University Press, gedruckt, verlegt worden.
Da konnten Sie stolz sein.
Ja, da war ich ganz stolz.
Edgar Feuchtwanger, Historiker und Neffe des berühmten Schriftstellers Leon Feuchtwanger, war 2014 Stefanie Heinzellers Gast bei 1:1, der Talk. Jetzt wird er 100 Jahre alt und wir wiederholen das Gespräch mit ihm. Damals hat er gerade sein Buch »Als Hitler unser Nachbar war« herausgebracht. Und Stefanie Heinzeller wollte von ihm wissen, ob er es als Geschenk empfindet, noch im hohen Alter Bücher schreiben zu können.
Doch, ich habe Glück, dass ich vor allem mein Gehirn noch habe.
Obwohl Sie ja auf der anderen Seite auch vor 2 Jahren leider Ihre Frau verloren haben, nach wie vielen Jahren Ehe?
50.
Ist auch schwer, dann wieder sich allein zurechtzufinden. Wie schaffen Sie das?
Naja, also allein bin ich ja eigentlich nicht. Denn meine Kinder sind immer da. Es sind furchtbar viele Leute da. Mein Haus ist wie ein öffentlicher Platz. Und meine Frau hatte ja enorm viele Freunde, mit denen halte ich es noch, soweit es geht. Und es kommen immer zu Leute.
Ja. Sie haben 2 Töchter, 3 Enkel.
Drei Enkel.
3 Buben. Wie nah ist denen dieser Name Feuchtwanger noch? Was können die noch anfangen mit den Büchern ihres? Was ist es denn? Was für ein Onkel? Wie viel Grad ist Leon Feuchtwanger für Sie? Kann ich jetzt nicht so schnell ausrechnen. Bin ich nicht so gut in solchen Dingen. Lesen die das noch?
Die wissen schon davon. Und wie gesagt, mein ältester Enkel, der jetzt 20 ist, ja, und in Oxford ist, der hat ja sogar den Namen Leo wegen Leon. Er heißt George Cox, ganz normal, aber er heißt George Leo Vernon Harcourt Cox. Denn Vernon Harcourt ist die sehr aristokratische Familie
seines Vaters,
seiner Großmutter.
Mhm, ja. Was kann er mit diesem Namen Leon anfangen? Haben Sie mal mit ihm?
Die wissen schon, was um das, was sich handelt. Ja, doch ungefähr in etwa. Also, ja.
Wie nah ist Ihren Enkeln noch dieses Deutschland, mit dem Sie ja in der Nachkriegszeit dann auch wieder viel Kontakt gepflegt haben? Sie waren ja als Universitätsprofessor in Southampton und haben dann auch Kontakt zu der Universität in Frankfurt am Main aufgenommen. Ist das etwas, was Ihre Enkel auch noch interessiert?
Besonders der mittlere Enkel. Der hat Deutsch auch als Fach und kommt jetzt, glaube ich, mal zeitlang nach Berlin und doch, ja. Und die anderen 2 natürlich etwas weniger, aber sie wissen auch davon, ja.
Was war Ihr Impuls dann in der Nachkriegszeit, die ja dann 60er, 70er Jahre reden wir jetzt, auch wieder diesen Kontakt nach Deutschland zu suchen? Wie schwer oder leicht ist es Ihnen gefallen, wieder in dieses Land der Täter zu reisen?
Also das erste Mal kam ich, da war ich noch mit meiner Mutter, das war 1957. Also schwer ist es uns nie gefallen. Das war nie so, dass wir gedacht haben, ach Gott, wir gehen da in irgendein Land von Tätern. Denn wir kannten ja immer Leute und hatten dann immer noch wieder Kontakt mit Leuten. Und von denen wussten wir, ja, sie haben sich so gut als möglich betragen und so war es halt.
Ja. Klingt jetzt vielleicht grotesk, aber war es für Sie möglicherweise einfacher, auf die Menschen hier zuzugehen, als die Menschen hier auf Sie? Hatten die größere Schwierigkeiten, weil Sie...
Kann vielleicht sein, in gewissen Umständen, ja. Ich meine, was ich immer beschreibe, da war diese Dame, die über uns wohnte, die ich...
In München, in der Wohnung.
So gut wie meine Mutter kannte. Also ich habe immer auf ihrem Schoß gesessen. Und deren Schwester war verheiratet mit einem Großindustriellen im Hannoverschen, hieß Wolf und Company, große Chemie und so weiter Firma. Und der wurde natürlich sehr in die Nazi-Sachen verwickelt, hatte Leute aus den Belsen-Konzentrationslagern, die dann deportiert wurden und so weiter. Was ja so war, wenn man eben drin blieb als Großindustrieller. Aber wir haben dann auch wieder mit denen Kontakt gehabt. Ich kann mich erinnern, ihr Butler wollte irgendeinen Silberpolish, den es nur in England gab, den haben wir immer rübergeschickt. Und dann war ich mal in der Nähe bei der englischen Armee und wurde hingefahren von einem englischen Offizier. Und da war er schon längst natürlich zurückgekommen. Konnte nicht mehr das Werk leiten, aber wohnte immer noch auf dem Gebiet. Es war ein ganzes Tal mit Retorten. Und da sind wir hin und wir haben gemeint, wir trinken da Tee. Und plötzlich hat er losgelegt und hat sozusagen das Ganze übertragen, also wieso er in die Position gekommen ist. Und
hat er versucht, sich zu rechtfertigen?
Sich zu rechtfertigen, so eine Art, ja. Also, na ja, der Hitler war ja ein sehr energischer Mann und solche Sachen hat er gesagt. Und ich war ganz erschreckt. Ich wusste ja nicht so genau, was alles vor sich gegangen war und bin halt da gesessen und hab's angehört. Und es war wie ein, ich war wie ein Beichtstuhl.
Aber Sie wollten gar nicht der Beichtvater sein.
Nein, das wollte ich nicht.
Jetzt liegt das Buch, als Hitler unser Nachbar war, hier, geschrieben von Ihnen, Edgar Feuchtwanger. Was lesen wir als nächstes von Ihnen, Herr Feuchtwanger? Gibt es etwas, woran Sie im Moment arbeiten?
Ich mache immer wieder Sachen, also meistens kleine Sachen. Ich habe mal eine Biografie über Bismarck geschrieben und die ist jetzt neu aufgelegt worden und ich habe es neu dazu geschrieben. Also es ist ja viel herausgekommen, seit ich sie erst veröffentlicht habe. Besonders von Jonathan Steinberg gibt es eine mehr psychologische, riesige Biografie von Bismarck und das musste ich natürlich verarbeiten. Also ist immer irgendwas los.
Für einen Historiker geht die Arbeit nie zu aus. Ende. Ja. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns besucht haben hier in 1:1 der Talk, Herr Feuchtwanger.
Ich danke Ihnen für Ihr Gespräch.
Das war die Wiederholung des Gesprächs mit Edgar Feuchtwanger, der im Mai 2014 zu Gast war bei 1:1, der Talk auf Bayern 2. Dieses Wochenende feiert er seinen 100. Geburtstag. Und nicht vergessen, Sie können live beim BR Podcast Festival am 16. Oktober in Nürnberg dabei sein, wenn Caro Matzko mit Karl Theodor zu Guttenberg spricht. Caro Matzko wird im Anschluss Ihre Fragen rund um 1:1 der Talk gerne beantworten. Alle Infos und Tickets unter podcastfestival.de.